Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Darum befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Darum befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind, um mehr davon zu hören, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier im Gottesdienst ganz, wie soll ich sagen, harmlos und ungefährlich und ja, routiniert vielleicht auch. Man kennt das ja schon, man ist ja schon öfters im Gottesdienst gewesen. Und ich möchte gleich dem voranstellen, rechnen wir damit, dass Gott zu uns sprechen möchte. Ich denke, viele von uns, da ist es so, wir rechnen fest damit. Und Susanne hatte das ja schon angesprochen. Wir haben beim letzten Mal gesprochen über viele sind berufen, wenige sind auserwählt, haben verschiedene Beispiele, zum Beispiel von Jonathan und seinem Waffenträger, der seiner Berufung gemäß aufgestanden ist, um in einer sehr gefährlichen Situation den Willen Gottes zu tun. Er ist gegen die feindliche Armee losgezogen, obwohl sie in großer Unterzahl waren und obwohl jetzt auch in dem Augenblick, wo er losgezogen ist, nicht irgendwie eine deutliche Führung Gottes erkennbar war. Wir haben auch ein bisschen gesprochen über Geist, Seele und Körper und was das ist. Da werde ich heute noch mal kurz drauf einsteigen. Aber es geht jetzt heute darum, die Berufung festzumachen. Wenn wir über Berufung hören, wir hatten es ja schon zum Einstieg gehört, da wurde Moses genannt und der brennende Dornbusch. Und vielleicht ist das bei manchen von uns auch mit so einem Ereignis verknüpft. Also wenn Gott mich beruft, dann muss es schon irgendwie ein brennender Dornbusch oder zumindest was Vergleichbares sein, damit das für mich eindeutig ist, ja, jetzt ist praktisch hier der Moment der Berufung, jetzt ist hier ein ganz heiliger Ort, ein ganz heiliger Augenblick und Gott spricht zu mir ganz persönlich und dann würde ich schon glauben wollen, dass da eine Berufung auf meinem Leben ist. Und ich habe bei der letzten Predigt herausgearbeitet, dass wir, weil wir in Christus sind, bereits berufen sind. Und gerade haben wir es ja auch nochmal gehört im Bibelvers und ich steige dann noch etwas mehr darauf ein. Und wenn wir uns so Berufungen anschauen in der Bibel zum Beispiel, da ist Maria, die vom Erzengel Gabriel besucht wird und der mitgeteilt wird, dass sie praktisch die Mutter des Erlösers sein wird. Was für eine gewaltige Berufung. Jeremia, der Prophet, David, der König von Israel, alles ganz herausragende Männer und Frauen Gottes, die natürlich auch massiv in die Geschichte Gottes mit Israel eingebunden waren und hier ihren Platz eingenommen haben. Und ich möchte das gleich von Anfang an deutlich machen, dass das ganze Neue Testament hindurch alle Autoren das betonen oder klarstellen, dass wir berufen sind, so wie das hier heißt im 1. Korinther 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und wir werden feststellen heute im Verlauf der Predigt, dass die Berufung annehmen und darin leben uns zu einem geistlichen Christen werden lässt. Und die anderen sind seelische Christen. Das sind also Christen, die nach ihrer Seele leben, nach ihrem Gemüt, nach ihren Gefühlen, nach ihrem Wohlbefinden, nach der Wetterlage und was da sonst noch alles mit reinspielt. Und den Unterschied wollen wir herausarbeiten. Wir sind also von Gott auserwählt, und ich lese mal hier aus Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir sind also gesegnet in Christus. Wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat. Du bist nicht auserwählt aufgrund deiner besonderen Leistungen in der Schule oder weil du sehr viel betest oder weil du vielleicht viel Geld spendest oder irgendwelche Heldentaten für Gott getan hast, sondern du bist vor Grundlegung der Welt, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Da war von unserer Seite aus noch gar kein Signal da. Wir hatten nichts vorzuweisen. Also Gott hat dich erwählt und berufen, weil er dich erwählen und berufen wollte. Warum? Weil er in seiner Allwissenheit dem Lauf der Welt entlang blicken konnte und bereits sehen konnte, dass du dich nach deiner Geburt zu einem bestimmten Alter, dass du dich dann dem Reich Gottes anschließen wirst. Dass du also ein Nachfolger von Jesus werden wirst. Das konnte Gott schon sehen vor Grundlegung der Welt. Und weil er das gesehen hat, dass du dich für Jesus entscheiden wirst, hat er dich vorherbestimmt in ihm und auserwählt in ihm, dass du heilig bist und tadellos. Also auch da noch ohne jede Anstrengung deinerseits, sondern er hat dich dazu bestimmt, dass du heilig bist und tadellos vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus, gilt auch für Frauen, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst oder zu ihm hin, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. So, das ist ja mal eine schöne Aufzählung hier. Und wir steigen noch mal am Anfang ein. Gepriesen sei Gott, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was für ein schöner Wortaufbau hier. Und ich weiß jetzt, oder ich wüsste sehr gern, was sich jeder Einzelne von euch vorstellt unter jeder geistlichen Segnung. Gibt's da irgendwas Konkretes? Oder bleibt es so eine große Sprechblase, wo man einen gefühlten Segen dann mit, oh Halleluja, was ist das toll, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das ist ja das Erbe, das wir von Gott, dem Vater, durch Christus oder in Christus empfangen haben. Und dieses Erbe sollen wir natürlich einnehmen. Das werden wir aber nur einnehmen können, wenn wir wissen, worum es bei diesen Segnungen geht, damit wir zumindest dann wissen, aha, ist angekommen oder nein, diese Segnung ist in meinem Leben nicht angekommen, obwohl sie mir ja bereits zugesprochen ist. Segnungen, Verheißungen. Denn diese Segnungen und Verheißungen zu erlangen und darin zu leben, das wird hier beschrieben im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 13, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja, ein bisschen was wissen wir schon von Jesus. Vielleicht auch schon viel. Wir sollen hingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und jetzt kommt es noch deutlicher, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Auch ein großes Wortgetöns, aber ich denke, jeder kann mithören und mitverstehen, was das bedeutet. So, dahin sollen wir gelangen, zur vollen Mannesreife, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Unmündig, das ist ein Begriff aus dem Erbrecht, unmündig ist jemand, dem wurde ein Erbe zugesprochen, aber er kann das Erbe nicht antreten, weil er zu jung ist, weil er vielleicht mental oder anderweitig juristisch nicht in der Lage ist, dieses Erbe anzutreten. Dann kriegt er einen Vormund, so ein Mensch, weil er unmündig ist. Und genau das möchte Gott nicht. Er möchte nicht, dass wir Unmündige sind, sondern er möchte, dass wir in der Lage sind, unser Erbe auch zu ergreifen. Und darum geht es heute Morgen in dieser Predigt. Wie gehen wir da vor? Das ist viel Text, sind nur einzelne Worte, auf die es ankommt. Wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen? Wir sind Geist, Seele und Leib, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Also nur dein Geist weiß, was wirklich in dir ist. Wir versuchen über den seelischen Weg, Psychologie und andere Methoden, den Menschen irgendwie zu erforschen und noch viele andere Methoden. Die Bibel ist eindeutig. Nur der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Das ist die Bibel. Die Bibel, das sind Worte gelehrt durch den Geist, inspiriert, eingehaucht durch den Geist. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Erkenntnis, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und so weiter. So, eingehaucht von Gott. Damit wir in der Lage sind, Geistliches durch Geistliches, nämlich Geistliches von Gott durch Geistliches, das ist das Wort Gottes, in der Lage sind, das zu deuten oder zu verstehen. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, aber er selbst wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, wer, der ihn unterweisen könnte. Und hier ganz wichtig, wir aber haben Christi Sinn, Christi Denken. Es ist wichtig, dass du das glaubst. Das ist nicht einfach nur eine Feststellung, damit man drüber liest, sondern es ist wichtig, dass du das für dich glaubst. Wie viele von uns werden Tag für Tag geplagt von ihren eigenen Gedanken? Sie sind geradezu Opfer ihrer Gedanken. Wir lassen uns nicht von unseren Gedanken bestimmen, sondern wir bestimmen unsere Gedanken. Du musst Einfluss nehmen auf deine Gedanken. Und wenn deine Gedanken irgendwie chaotisch laufen, wenn sie davonfliegen, wenn sie dich in die Irre führen, wenn Böses enthalten ist in deinen Gedanken, dann erinnere dich an diesen Satz hier, wir aber haben Christi Sinn. Und so wie es geistliche und natürliche Menschen gibt, gibt es auch seelische oder geistliche Christen. Und Paulus macht das deutlich hier im 1. Korinther Kapitel 3. Ich konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen Brüdern und Schwestern. Er schreibt hier an Christen, er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Also wir sprechen hier über Christen. Ich konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen. Als zu Unmündigen in Christus. Also sie sind Christen, sie hören auch Predigten, sie lesen vielleicht in der Bibel, aber trotzdem das, was Gott für sie vorbereitet hat, das ergreifen sie nicht. Sie wissen auch nicht, wie sie es ergreifen sollten. Ja, sie wissen wohl, dass es da was gibt und dann bleibt in den allermeisten Fällen, dass man betet und dass man sagt, oh Gott, bitte mach dies, mach jenes, offenbare mir, zeige mir. Und das ist ja auch ein guter Anfang. Aber die Weisheit Gottes für uns, das, was er uns vorbereitet hat, das steht alles im Wort Gottes. Da sind die Segnungen, Verheißungen alle aufgelistet. Und es ist wichtig, dass wir sie uns aneignen, damit wir nicht mehr Unmündige sind in Christus. Jetzt geht es erstmal darum festzustellen, sind wir geistlich tot oder lebendig? Wir haben geistliche Christen und seelische Christen. Und noch einen Schritt zurück, sind wir geistlich tot oder sind wir geistlich lebendig? Und der Prophet Hesekiel beschreibt das hier, lange bevor Jesus in die Welt kam, so spricht der Herr: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, also ein lebendiges Herz. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das klingt doch schon mal hochinteressant. Also, Gott schenkt uns seinen Geist, er schenkt uns ein neues Herz und dann wird er machen, dass wir seine Ordnungen tun, nach seinen Ordnungen leben, sein Wort bewahren und tun. Und jetzt ist ja die Frage, wie macht er das? Wie macht er das? Weil das wünschen wir uns ja alle. Unser Problem ist sehr oft nicht ein Informationsdefizit, sondern es geht darum, das umzusetzen, was wir erkannt haben. Wie lebe ich das jetzt aus? Und es ist ja eine gute Nachricht, dass Gott entschlossen ist, zu machen, dass wir nach seinen Rechtsbestimmungen leben und sie tun und in seinen Ordnungen leben. Das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. So macht Gott das. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, spricht der Herr. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Da geht es nicht nur um das Wort eines Propheten, der jetzt vielleicht vor einem König steht und sagt, so spricht der Herr zu dir, siehe, die Assyrer werden über dich kommen, weil du vom Herrn abgefallen bist und das ganze Volk wird in die Gefangenschaft geführt oder irgendwie sowas Ähnliches. Und Gott führt dann aus, was er durch den Propheten ausrichten lässt an den König, sondern das gilt ja für jedes Wort Gottes. Wir denken an Maria, die Berufung durch den Erzengel Gabriel, der kommt und sagt, du wirst schwanger werden und beschreibt dir, wie das geschieht. Und die Antwort der Maria ist, mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist unsere Haltung. Mir geschehe nach deinem Wort. Und jetzt kommt das zusammen, was der Prophet Hesekiel geschrieben hat. Wie macht Gott das? Indem er sein Wort sendet. So macht er, dass wir in seinen Rechtsbestimmungen und Ordnungen leben. Und sie tun nämlich sein Wort in uns, sein Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird in uns bewirken, was Gott gefällt. Und wird ausführen, wozu er es gesandt hat. Und bestätigt wird das im Johannes Kapitel 1 nochmal am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott und sein Wort sind eins. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das gilt jetzt auch für unser Leben heute. Wenn da irgendetwas hervorkommen soll, wenn es darum geht, die Berufung festzumachen, wenn es darum geht, in den Gaben des Heiligen Geistes sich zu bewegen, wenn es darum geht, Menschen zu dienen in der Kraft Gottes, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugehen und natürlich alle anderen Lebensbereiche auch. Alles wird durch dasselbe. Das Wort Gottes ist die Kraft Gottes, die Gottes Werke hervorbringt. Du sehnst dich nach einer Veränderung. Das Wort Gottes ist der Schlüssel für die Veränderung in dir. Alles wurde durch dasselbe. Und es wurde auch nicht eines, das geworden ist, ohne dasselbe. Johannes will es also sehr, sehr klar machen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wie das ganz konkret ausschaut, ich habe das schon beim letzten Mal benutzt, dieses Schaubild, so deswegen gehen wir da nicht mehr so gründlich und detailliert durch, aber einen Satz oben habe ich hinzugefügt aus dem Buch der Sprüche: Der Geist des Menschen ist eine Leuchte oder die Leuchte des Herrn. Durchforscht oder durchforschend alle Kammern des Leibes. Der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Gott wohnt in deinem Geist, nicht in deinem Kopf, auch nicht im linken Arm, auch nicht im großen Zeh. Ja, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, aber Gott wohnt in deinem Geist. Ich will meinen Geist in ihr Inneres geben. Ich will ihnen ein neues, ein lebendiges Herz geben. Also erst macht Gott dein Herz lebendig und dann wohnt der Geist Gottes in deinem Herzen oder in deinem Geist. Das ist der Augenblick, wenn du sagst, Jesus, komm bitte in mein Herz. In dem Augenblick bist du ein Kind Gottes. Jesus macht in dir Wohnung. Und das ist der Anfang des Glaubens, wenn Jesus in dir Wohnung macht. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Alles, siehe, Neues ist geworden. Das ist neu geworden. Vorher war da ein toter Geist, jetzt ist es ein lebendiger Geist. Vorher war da ein steinernes Herz, jetzt ist es ein lebendiges Herz. Und Jesus wohnt in dir mit all seiner Macht und Kraft und seinen Verheißungen. Das ist neu geworden. Als Jesus in dein Herz kam, hast du keine neue Frisur plötzlich auf dem Kopf gehabt oder eine andere körperliche Erscheinung oder plötzlich waren deine Gefühle ganz anders oder dein Denken ganz anders. Das ist etwas, was mit der Zeit geschieht und das wird im nächsten Vers erwähnt. Und so erlangt ihr das Endziel eures Glaubens, die Rettung der Seele. Der Anfang des Glaubens ist die Rettung deines Geistes. Das Endziel des Glaubens ist die Rettung der Seele. Die Seele ist Denken, Fühlen, Wollen. Und unser Körper wird errettet, wenn er umgewandelt wird in einen unsterblichen Körper, nachdem wir bei Jesus sind. Also nach der Entrückung zum Beispiel. Und die Veränderung geschieht durch das Wort Gottes, deshalb nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen, eure Psyche zu erretten vermag. Und weil Jesus in uns wohnt, oder das wird bestätigt durch diesen Bibelvers aus 1. Johannes 5,12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir schauen weiter, wie das ganz genau vor sich geht. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 4 und Vers 10. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Bereits geschenkt. Wir beten um viele Dinge, die uns bereits geschenkt wurden. Und das macht einmal mehr deutlich, dass wir unser Erbe nicht angetreten sind. Es liegt da, abholbereit. Wir könnten es ergreifen, wir könnten uns da drin bewegen, aber wir tun es nicht, oftmals, weil wir gar nicht wissen, worin ganz genau dieses Erbe besteht. Die Verheißungen zeigen dir, worin dein Erbe besteht. Die Zusagen Gottes, die zeigen dir, worin dein Erbe besteht. Mach sie fest, ergreif sie, halt sie, lasse dir von niemandem rauben und wenn der größte Widerstand losbricht, bleib fest stehen auf Gottes Wort. Gott hat uns das alles bereits geschenkt, zum Leben, zur Gottesfurcht. Wie? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das ist Jesus. Durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Durch die Verheißungen wirst du Teilhaber der göttlichen Natur. Das Wort Gottes in dich aufnehmen, dein Denken erneuern, anfangen zu denken über dich selbst, wie Gott über dich denkt, wie Gott dich sieht. Ich weiß doch, welche Gedanken über dich habe, heißt im Propheten Jeremia, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, weil ich dir Zukunft geben will und Hoffnung. Wie Gott über dich denkt, er sieht dich als erlöst, er sieht dich als heilig, er sieht dich als gerecht gemacht. Er ist überzeugt, dass du mehr als Überwinder bist. Und vielleicht siehst du dich gar nicht als Überwinder. Dann ist es notwendig, dass du dein Denken korrigierst. Denn wenn du dich nicht als Überwinder siehst, wirst du nicht als Überwinder handeln. Wenn du dich als Versager und Verlierer fühlst und als nichtswürdig und von Gott ausgegrenzt, dann wirst du genauso handeln, wie du dich siehst. Und das ist genau der Augenblick, wo wir nicht übereinstimmen mit dem, wie Gott uns sieht und was er uns bereits alles gegeben hat und was er bereits alles in uns vorgeformt hat. Für uns braucht es nur, dass wir hineinsteigen und anfangen, da drin zu laufen, uns da drin zu bewegen. Wie? Indem wir diese kostbaren und größten Verheißungen ergreifen. Darum, und jetzt kommen wir zum Predigtthema, darum befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Also, die Verheißungen studieren. Und vielleicht sagst du, mir fehlt der Glaube, dass das so geschehen könnte oder geschehen wird. Ich kenne mich ja und ich weiß, wie viele Jahre ich schon versuche, aus mir selbst einen guten Christenmenschen zu machen. Lass es. Das ist nicht der Weg des Heiligen Geistes. Das ist nicht der Weg der Schrift. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Er ist derjenige, der aus dir einen guten Christenmenschen macht. Einen, der Gottes Willen erkennt und tut, weil Gott ihn entsprechend befähigt hat. Und er hat jeden von uns befähigt, jeden von uns. Also hier sitzt eine ganz famose Truppe heute Morgen. Eine sehr schlagkräftige Gemeinde. Eine überaus begabte Gemeinde. Reich gemacht. Wenn wir den Epheserbrief durchlesen würden, wie oft das Wort reich gemacht drin vorkommt. Reich gemacht mit geistigen Segnungen, reich gemacht mit aller Erkenntnis, reich gemacht mit der Weisheit Gottes, reich gemacht, weil uns alle Gnadengaben geschenkt sind, alles bereits gegeben, reich gemacht. Und wir sehen uns dennoch oft als Bettler, als unfähig, als nicht tauglich für das, wo wir meinen, Gott mit uns vorhat. Der Glauben ist der entscheidende Faktor, der Glauben. Also Ja zu sagen zu Gottes Wort. Erst natürlich Gottes Wort studieren, dann kannst du Ja sagen, wenn du gelesen hast. Und dabei ist wichtig, weil das ja oft ein Thema ist, ich gebe irgendwann demnächst ein Seminar hier in der Gemeinde, da geht es um das Thema Glauben. Ich kann euch alle nur einladen, kommt. Oktober, November. Gottes Wort bewirkt Gottes Art von Glauben. Mit unserem menschlichen Glauben können wir nicht die Werke Gottes tun. Aber mit der Art von Gottes Glauben, und er hat ja einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt, Römer 12,3, mit der Art von Gottes Glauben können wir auch die Werke Gottes tun. Und vielleicht sollte ich da ergänzen, das Wort Gottes in deinem Munde ist genauso wie das Wort Gottes in Gottes Munde. Denn es geht ja um Gottes Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gottes Wort macht den Unterschied. Wenn du Gottes Wort sprichst, dann sprichst du das, was Gott sagt. Also ist Gottes Wort in deinem Munde genauso wie Gottes Wort in Gottes Munde. Wir gehen damit sorgsam um und nicht irgendwie töricht. Und Gottes Wort ist lebendig und kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert und hat in sich selbst die Kraft, Gottes Werke zu wirken, wie wir in Jesaja 55 gelesen haben. Und Maria hat es ja deutlich gemacht, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und jetzt geht's um unsere Haltung in diesem Glaubenslauf, in dem wir unterwegs sind. Und Paulus, ein Nachfolger von Jesus, der auch eine mächtige Berufung von Gott erhalten hat, sicherlich auch deshalb, weil er einen sehr großen Auftrag hatte, mit dem, dass er große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat und das Evangelium zu den Nichtjuden gebracht hat. Und wir können von der Haltung von Paulus lernen, wie unsere Haltung aussehen muss. Philipper Kapitel 3, Vers 12. Nicht, dass ich das Ziel oder den Preis schon ergriffen habe, schreibt hier Paulus, oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, wozu ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich hatte vor ungefähr 15 Jahren einen Absturz in den Bergen, Brauneck, vielleicht sagt es manchen was, drüben bei Lenkries. Meine Frau und ich, wir sind viel und gerne in die Berge gegangen. Und das war im Januar. Und wir haben eine schöne Schneewanderung gemacht, oben auf so einem Grat, Felsgrat von einem Berg, so 1600, 1800 Meter Höhe, keine Ahnung. Und es war ein wunderschönes Wetter. Und dann sind wir beide abgestürzt. Unterschiedlich. Ich will jetzt da keine Details erzählen, aber in dem Augenblick, wo ich abgestürzt bin, war für mich klar, das werde ich nicht überleben, diese Sache. Und mein Leben ist an mir vorübergezogen und ich dachte mir, okay, das war's. Und wunderbarerweise hat Gott mich in dieser, und meine Frau auch, die ist anders abgestürzt als ich, Gott hat uns beide gerettet. Und eines war mir nach dieser Aktion Gottes klar, das war eine Zäsur in meinem Leben. Also der Absturz war nicht von Gott, nicht, dass das jemand missversteht. Satan kommt, um zu rauben, zu zerstören und zu morden. Oder Johannes schreibt, der Dieb kommt, das ist Satan. Der Dieb kommt, um zu rauben, zu zerstören und zu morden. Gott bringt uns nicht um, okay? Nur um. Gott spannt uns auch nicht auf ein glühendes Rad, um zu erfahren, was in uns vorgeht. Gott ist kein Folterer. Wenn Gott wissen will, was in uns drin ist, guckt er einfach rein. Fertig. So schnell geht das. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Gnade. So für mich war klar, das war eine Zäsur. Mein Leben hätte jetzt hier zu Ende sein können. Und dann bin ich auf diesen Vers von Paulus gestoßen. Eins aber tue ich. Und ich habe damals noch bei einer humanitären Organisation gearbeitet in der Schweiz. Und dann war für mich die Frage, wenn ich nur noch eines im Leben tun könnte, nur noch eine Sache, was wäre das? Und dann war für mich völlig klar, die Verkündigung des Evangeliums. Ich werde bis an mein Lebensende, möchte ich nur noch eines tun, das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, damit Menschen hören und glauben und gerettet werden und aus dem Bereich der Finsternis hineinkommen ins Reich aus Licht. Eins aber tue ich. Was hat Paulus hier gemacht? Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Mein lieber Mann, da ist Dynamik drin. Ich jage auf das Ziel zu. Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin umgeben von Menschen, die schleichen auf das Ziel zu. Man lässt sich alle Zeit der Welt. Alles ist wichtiger als das Reich Gottes. Und Jesus sagt genau das Umgekehrte. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Für Paulus war das klar, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und jetzt zum Schluss, fast zum Schluss, noch eines. All dies geschieht, die Berufung, eingebettet in die Gemeinde. Keine Berufung ist eine Solo-Berufung außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Leibes Christi. Unsere Berufungen ergänzen sich gegenseitig. Und ich nehme mal einen Satz vorweg, weil ich den für den wichtigsten halte. Das ist der Satz da ganz unten. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, also wir sind Glieder am Leib Christi, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Gott hat einen ganz genauen Platz am Leib Christi für dich. Und wenn jetzt alles Ohr wäre, wo wäre das Auge? Wenn alles Fuß ist, wo ist die Hand? Also dein Platz und auch, dass du hier in dieser Gemeinde bist, das ist nicht zufällig, sondern das hat mit dem Plan Gottes für dein Leben zu tun. Wir denken zurück an die Predigt von der Hagar. Gott hat einen wunderbaren Plan für sie und sie hat alles verbaut, weil sie nicht den Plan Gottes annehmen wollte. Gott hat für jeden von uns einen Platz vorgesehen, so wie er will. Und er möchte, dass wir diesen Platz einnehmen. Und das ist ein bisschen beschrieben, wie dieser Platz aussehen könnte. Und zum Schluss. Die Berufung leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft. Liebe Freunde, wenn wir in der Kraft Gottes leben möchten, dienen möchten, unterwegs sein möchten, dann ist es notwendig, dass wir voll sind mit Gottes Wort. Wie voll? Bis es zu den Ohren rauskommt. Dann sind wir voll. Im Evangelium heißt es, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mit Menschen mich unterhalte, was da so alles aus dem Mund rauskommt. Und dann verstehe ich natürlich sofort, das ist das, was im Herzen drin ist. Und wie oft kommt Gottes Wort aus unserem Mund? Eigentlich sollte unser Mund überfließen von Gottes Wort. Das wäre der Plan Gottes mit uns. Eure Rede sei allezeit mit Salz gewürzt, schreibt Paulus an einer Stelle. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Errettung. Für jeden, der da glaubt, Gott macht dich also zu einem Träger seiner Kraft. Und Gottes Wort ist das Allerwichtigste, dass du nicht abirrst vom Glauben. Und ich habe hier die Schriftstelle aufgeführt, ich glaube im Timotheus ist das, der Geist sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Die, die vom Glauben abfallen, die haben sich nicht irgendwann mal am Montag entschieden, ah ja, ich denke, die Woche falle ich vom Glauben ab. Sondern du fällst vom Glauben ganz langsam ab. Es ist eine abschüssige Ebene. Und du rutschst immer weiter runter und das Tempo nimmt immer weiter zu. Es ist etwas, was oft unbemerkt von den Betroffenen vor sich geht. Und weil das ja eine Verführung ist, sind wir der Verführung erlegen und nehmen gar nicht wahr, dass wir bereits im Begriff stehen, vom Glauben abzufallen, weil das Maß an Gottes Wort, das in uns da ist, um uns Stabilität und Kraft zum Lauf zu geben, den Gott für uns vorbereitet hat, überhaupt nicht vorhanden ist. Und ergreift den Schild des Glaubens. Der abwehrt alle feurigen Pfeile des Bösen. Der Schild des Glaubens ist das Maß an Gottes Wort, das in dir, in deinem Herzen ist, das in dem Augenblick spricht, wo so ein feuriger Pfeil von Satan deine Gedankenwelt durcheinander bricht. In dem Augenblick kommt ein Wort Gottes in dir hoch und sagt, es steht geschrieben. Das ist der Schild des Glaubens. Der löscht automatisch aus alle feurigen Pfeile des Bösen. Und das hat natürlich mit dem Maß an Gottes Wort zu tun, das in deinem Geist angesammelt ist. Deswegen sammelt euch Schätze im Himmel, die weder Rost noch Motte zerstören können. Und darüber spreche ich ein anderes Mal, vielleicht beim nächsten Mal, seid nicht nur Hörer von Gottes Wort, sondern auch Täter, sonst betrügst du dich selbst. Und das ist die Vorstufe zum Abfall vom Glauben. Wenn der Geist Gottes ausdrücklich sagt, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, das heißt, die waren ja im Glauben. Das heißt, es sind Menschen wie ihr hier heute Morgen, die in der Gemeinde sitzt und eine Predigt hört. Und wenn es heißt, manche, wie viel ist manche? 2 von 10? 4 von 10? Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall nicht dazugehören. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, für diese Kraft in uns, die uns befähigt, deinen Willen zu erkennen und auch zu tun. Und Herr, wir brauchen alle deine Hilfe. Ja, ich will sagen, wir alle brauchen die Hilfe deines guten Heiligen Geistes. Der Helfer, der Beistand, den du uns geschickt hast, dass er uns in die ganze Wahrheit führt, dass er uns das Zukünftige zeigt. Und so bitte ich dich heute Morgen, Herr Jesus, sende du deinen Heiligen Geist. Für alle, Herr, die jetzt ihre Herzen öffnen. Für alle, die jetzt sich dir zuwenden. Und für alle, die jetzt heute Morgen auch vor dir stehen und vor deinem Gnadenthron, Vater im Himmel, und sagen, ich will meine Berufung festmachen. Ich will in dem leben, wozu Gott mich berufen hat. Ich will erkennen, wozu Gott mich berufen hat. Und Vater, darum bitte ich dich jetzt, dass du Gnade schenkst. Für jeden Einzelnen hier, der gerade mit dir spricht. Und für all die anderen. Dass du Gnade schenkst, dass wir erkennen, die Hoffnung deiner Berufung, den Reichtum des Erbes der Heiligen in Christus. Und wir leben in dem, was du für uns geplant hast. Wir preisen dich von ganzem Herzen und danken dir. Amen. Gott segne euch.